Euer Luxus, unser Elend. Das steht auf Protestschildern, die Mallorquinerinnen und Mallorquiner bei Protesten gegen Tourismus tragen. Und nein, der Ballermann ist nicht ihr größtes Problem. Mallorca ächzt unter der Anzahl von Touristen. Auch jetzt im Herbst und Winter werden Rekordzahlen erwartet. Und manche sind gekommen, um zu bleiben. ARD-Korrespondent Sebastian Kisters nimmt uns heute mit in ein Paradies, das sich wehrt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Die heutige Folge hört sich hier und da anders an. Denn im BR und im NDR wurde gestreikt im Zuge von Tarifverhandlungen. Heute ist Montag, der 30. September. Hallo Sebastian.
Hallo Viktoria. Ja, wir sind auf dem Weg zum Flughafen nach Palma de Mallorca. Ich bin unterwegs mit einem Umweltaktivisten zum Flughafen. Der wollte mir eigentlich was zeigen zu Privatjets, die immer mehr werden auf Mallorca. Und dann fahren wir so einen Schleichweg, er kannte sich aus und kommen plötzlich an einer Allee vorbei, wo auf 200 Metern Länge, schätze ich, Wohnwagen stehen. Und ich sage zu ihm, was denn das? Wer lebt denn da? Sind die abgestellt? Nö, sagt er, da sind Menschen, die sich hier Wohnungen nur noch sehr schwer leisten können und die entschieden haben oder mit Druck, sie wohnen jetzt in Wohnwagen auf der Straße. Da sage ich, stopp, nee, wir können gleich zum Flughafen, das möchte ich sehen. Sind wir ausgestiegen und es fiel sofort auf, diese Menschen haben da gehalten, um zu bleiben. Das sah man, weil sie am Straßenrand Tomaten gepflanzt haben und bunte Blumen. Und wir haben an einen Wohnwagen geklopft.
Sí.
Und dann kommt Flore raus. Mitte 30, weißes Kleid, schwarze Haare und erzählt so ein bisschen aus ihrem Leben, dass sie in einer Bar arbeitet. Sagt so, naja, 1500 Euro hat sie. Und ich sage, ja, was ist das Problem? Und dann sagt sie, naja, ich kriege hier eigentlich schwer eine Wohnung, wenn ich nicht 2/3 meines Geldes für eine winzige Wohnung ausgeben möchte.
Pues de alquilar para ti solo pues unos 900 euros, 800 euros. Y no es algo que al final te está yendo toda la nómina en una casa que quizás es solo un estudio, ni siquiera tiene demasiadas comodidades.
Das will sie sich und kann sie sich nicht leisten. Sie träumt davon, wie so viele Menschen irgendwann vielleicht eine eigene Wohnung oder sogar ein kleines Häuschen mit Garten zu haben. Und sie sagt, wenn ich 1500 Euro verdiene und 900 Euro Miete zahle, ich muss auch irgendwie leben. Wo soll denn da Geld für meinen Traum bleiben? Also ich habe mal nachgeguckt, was im Moment WG-Zimmer allein kosten, in Palma etwa. Und da liegt Palma auf Platz 3 in Spanien. Ein WG-Zimmer kostet etwa 600 Euro. Teurer ist es nur noch in Barcelona und in Bilbao. Und 800, 900 Euro scheint mir schon sehr günstig zu sein. Also ich habe von vielen anderen auch gehört, dass es unter 1000 Euro fast nichts mehr gibt.
Ja, das kennen wir ja auch aus deutschen Großstädten. Wie ist das denn auf Mallorca? Sind diese hohen Mietpreise vor allem ein Phänomen in und um die Städte oder ist das überall auf der Insel so?
Das hat sich, glaube ich, in den vergangenen Jahren wirklich verändert. Mallorca ist international the place to be geworden. Der Jet Set fliegt dort ein. Man sieht es in vielen Zeitungen weltweit, dass die Obamas Urlaub machen auf Mallorca und Michael Douglas sowieso dort lebt. Und viele möchten dorthin. Und da beschränkt sich das jetzt nicht mehr nur auf Palma, dass Touristen dort Wohnungen suchen oder Menschen Wohnungen kaufen wollen. Es hat die ganze Insel erfasst. Und das ist, glaube ich, hat sich in den letzten Jahren verändert. Und damit auch die Geschichten, die man hört. Angefangen von Hoteliers, die sagen, wir haben jetzt wirklich Schwierigkeiten für unsere Angestellten, noch Wohnungen zu finden, die vielleicht nur für die Saison über da sind. Aber man hört das auch von Gewerkschaften, von Polizisten, die teilweise keine Bleibe mehr finden, von Menschen, die in Krankenhäusern etwa arbeiten. Und das zeigt, welches Problem sich da gerade aufbaut. Mallorca, das ist längst nicht mehr nur die Trauminsel vieler Deutscher, sondern Das betrifft mittlerweile ja die halbe Welt. Besonders beliebt sind die Balearen zum Beispiel im Moment bei Amerikanern. Es gibt Direktflüge aus New York. Und die sind fast immer ausgebucht.
Das ist ja schon ein bisschen crazy. Das wusste ich gar nicht. Also New Yorker, die fliegen dahin zum Urlaub machen. Das ist ja total weit.
Du hast Direktflüge von New York nach Palma. Zumindest im Sommer. Und ich war, als ich jetzt im Sommer wieder da war und versuchte, mich mit Leuten zu unterhalten auch und versuchte mal von Deutschen zu erfahren, wie erleben sie denn das gerade eigentlich, dieser Frust, der sich da aufbaut unter den Einheimischen. Da hatte ich wirklich Schwierigkeiten in Palma in der Stadt, ausreichend viele Deutsche zu finden, um so ein Stimmungsbild zu bekommen. Die Stadt sprach eigentlich Englisch. Es waren unheimlich viele Amerikaner da, viele Kanadier und ich habe sie auch mal gefragt, ich sage, Mensch, wenn ihr aus New York kommt, dann fliegt ihr die 2,5, 3 Stunden nach Miami. Das ist doch dasselbe Klima. Warum fliegt ihr 8 Stunden nach Spanien?
We like people, very friendly, nice, welcoming. And we like that. It's just beautiful.
Und dann haben sie gesagt, naja, weißt du, wenn wir da in Florida sind, da haben wir nicht diese Kultur, wir haben nicht dieses kulinarische Angebot und diese Landschaft. Jahrhunderte alt, Geschichte. Wir wollen nach Spanien.
If you want a little bit of culture, history, I think it's best to come to Europe for that.
Dann einen Artikel gelesen in der New York Times, weil mich das interessierte noch, warum sind es so viele Amerikaner? Da gab es eine große Seite, da stand, sie wollen in diesem Jahr nach Europa, stellen sie sich drauf ein, sie werden Bekannte treffen, sie sind nicht allein.
Und wie genau hängt das jetzt zusammen mit zum Beispiel Flore, die du getroffen hast, die ja in so einer Art Trailerpark wohnt, in einem Wohnmobil, weil sie nichts findet?
Ich habe gelesen von einem Makler, der sagt, der 5-Sterne-Tourist von heute ist der Immobilienbesitzer von morgen. Also viele wohlhabende Menschen, die sich in die Insel verguckt haben, möchten dort leben. Zeitweise oder für länger und sind dort auf der Suche nach Immobilien. Das Angebot im Südwesten hat binnen eines Jahres wahnsinnig abgenommen. Warum? Weil so viel gekauft wird. Und das geht dann immer weiter, das zieht sich immer weiter über die Insel. Ich war in einem Dorf am Rande des Tramuntana-Gebirges, wo Leute sich vorbereiteten für eine Protestaktion. Und auch da habe ich gesagt, warum malt ihr diese Plakate? Euer Luxus ist unser Leiden. Was heißt das? Dann zeigte mir eine Frau, die sagte, ich verdiene 1.500 Euro und zahle 1.200 Euro Miete hier in diesem Dorf, in einem Bergdorf. Und die sagte, wenn du eine Antwort auf die Frage haben möchtest, warum ich am Luxus anderer leide, guck mal, da drüben ist ein Immobiliengeschäft. Geh da mal gucken. Waren verschiedene Immobilien ausgestellt. Da war ein Stadthaus ganz in der Nähe. Also wir sprechen von einem älteren Dorf. Ganz hübsch, aber ein normales Haus, 1,3 Millionen Euro. Und so setzt sich das natürlich fort, wenn alles immer teurer wird, dass auch die kleineren Wohnungen bis hin zu den WG-Zimmern, dass das alles immer teurer wird und sich Menschen wie Flore das nicht mehr leisten können oder nicht mehr leisten wollen. Also die Quadratmeterpreise sind auf den Balearen, vor allem auf Mallorca, mal mindestens doppelt so hoch wie im Rest des Landes, ohne dass dort mehr verdient wird. Und das sorgt dann dafür, dass Menschen diese Probleme haben.
Ich glaube, wenn man erst mal hört, Mallorca hat ein Problem mit Touristen, dann denken die allermeisten ganz automatisch an Partyurlauber, an Billigurlauber und an den Ballermann wahrscheinlich. Aber du hast ja jetzt gerade von ganz anderen Touristen erzählt. Wie hat sich das gewandelt? Welche Touristen kommen denn mittlerweile nach Mallorca?
Also ich glaube, wir haben da eine etwas schräge Wahrnehmung, eine verfälschte Wahrnehmung in Deutschland. Immer wenn wir hören, oder häufig wenn wir hören, Demonstrationen gegen Tourismus, denken wir, ja klar, sind die Sauftouristen. Ich glaube, wir haben immer so die 10% von denen im Kopf, die sich dann wirklich irgendwann furchtbar daneben benehmen. Aber das ist ein Problem, aber nicht das Hauptproblem der Insel. Also ich glaube, es gibt drei. Das eine sind eben diese Leute, die Party machen und danach vergessen, dass sie sich in keinem Freizeitpark befinden. So, das ist das kleinste Problem. Das zweite ist, dass die bloße Masse, die mittlerweile kommt. Und das dritte ist dann wirklich dieses Segment des Luxustourismus, die einfach wesentlich mehr Ressourcen verbrauchen und die Preise nach oben treiben auf der Insel. Und wenn man genau hinschaut bei den Demos, dann richtet sich das vor allem gegen diese dritte Gruppe, gegen die Luxustouristen. Also oftmals ist das Motto, unsere Insel ist nicht zu verkaufen. Da geht es also vor allem um Wohnungsnot. Es gibt sehr viele wirklich wohlhabende Menschen, die dort einfliegen und für die es auch kein Problem ist, fast jeden Preis zu bezahlen. Also Mallorca ist der Flughafen in Spanien mit den meisten Privatjets. Mallorca gehört zu den Top 10 Flughäfen in Europa, was Starts und Landungen von Privatjets angeht. Und Menschen, die sich das leisten können, die haben auch kein Problem damit, Immobilien zu kaufen zu Preisen, die vielen wahrscheinlich von uns fremd sind.
Mhm. Das ist dann die Finca mit Pool für den Ruhestand oder als Ferienhaus.
Ja, oder auch mal für 2-3 Tage zwischendurch. Gar nicht unbedingt für den Ruhestand. Ja, also es gibt schon sehr viele Immobilien, die, glaube ich, auch monatelang freistehen im Jahr und dann tageweise besucht werden.
Ist das Problem denn dort auf Mallorca vor allen Dingen das betuchte Publikum, was dann die Preise hochtreibt und alle Preise bezahlen kann? Oder ist das auch der Wohnraummangel, der dann das Angebot verknappt?
Ich glaube, an der Stelle gab und gibt es auch Politikversagen. Es wurde über viele, viele Jahre verpasst, Sozialwohnungen zu bauen. Das ist ja etwas, was uns in Deutschland auch, du hast gerade die großen Städte erwähnt, was uns in Deutschland auch nicht fremd ist.
Also Wohnungsnot und steigende Immobilienpreise sind ein zentrales Problem vom Tourismus auf der Insel. Welche Auswirkungen spüren denn die Menschen auf Mallorca noch?
Es geht auch um Ressourcen, vor allen Dingen um Wasser. Also Klimawissenschaftler, Forschende sagen, der Mittelmeerraum ist der Hotspot des Klimawandels. Und im Sommer herrscht oft große Trockenheit. Wenn dann im Winter und im Frühjahr größere Niederschläge ausbleiben, dann gibt es ein Problem. Dann zittert man sich immer über den Sommer, ob genug Wasser da ist. Das ist auf Mallorca auch so. Und ich habe, als ich jetzt unterwegs war im Sommer, immer mal wieder auch einen Wissenschaftler getroffen, einen Geografen, der sich genau damit beschäftigt hat. Mit der Frage nämlich, wie viel Wasser verbraucht eigentlich der Tourismus auf unserer Insel? Es war immer ein großes Rätselraten in der Wissenschaft, unter Journalistinnen und Journalisten. Wie viel Wasser verbraucht denn jetzt wirklich der Tourismus? Und die Balearen-Uni hat dann Folgendes gemacht. Es gab ja ein Einreiseverbot in Spanien während der Pandemie zwischen März und Juni 2020. Und da haben sie sich in dieser Zeit mal einige Orte auf Mallorca angeguckt. Wie viel Wasser verbrauchen die eigentlich? Und hatten somit die Chance, als der Tourismus wieder hochfuhr, einen vernünftigen Vergleich zu haben.
Ja, das heißt, man nimmt einfach die Differenz und denkt sich, ja klar, das müssen dann die Touristen sein, die sonst nicht da sind.
Richtig. Und dann haben sie verschiedene Zonen sich angeguckt und haben dann eine Studie gemacht, wo sie relativ genau beschrieben haben auch, welche Art von Tourismus wie viel Wasser braucht. Also wenn wir mal davon ausgehen, der Durchschnitts-Mallorquiner braucht so 120 Liter am Tag. Dann sagt diese Studie, also im Bereich 3-4-Sterne-Tourismus sind es so 200-300 Liter, die ein Gast am Tag verbraucht. Und wenn wir dann über 5-Sterne-Tourismus reden, dann sind wir ganz schnell bei 600 bis 800 Litern am Tag.
Also das 5- bis 6-fache vom Durchschnittsverbrauch. Woran liegt das?
Da sind natürlich sehr viele Leute bei, die jetzt nicht mehr wie der 3-4-Sterne-Touri mit hunderten anderen sich einen Pool teilt, sondern das sind Menschen, die ganz gern ihren eigenen zum Beispiel haben wollen. Oder wo um die Hotels rum üppige Parkanlagen sind, fast schon. Wo natürlich viel bewässert werden muss. So kommt man dann auf diese Zahlen. Aber als ich mit diesem Geografen unterwegs war, Celso García, Da hat er gesagt, die Hotels allein, das ist noch nicht die Spitze.
El problema que tenemos ahora mismo, desde el punto de vista del consumo de agua, es el turismo de lujo.
Wir gingen durch Santa Ponsa, einen Tourismusort, und dann zeigt er mir irgendwann, wir gingen an so einer Bucht vorbei, dann zeigt er irgendwann auf eine Siedlung, wo ganz viele größere Villen sind. Und dann zeigt er auf diesen Punkt und sagt,
incluso algunos que eran 2.200. ¿Por qué? Imaginaros una propiedad que casi está en casi los 1.000 metros cuadrados, 500 metros cuadrados construidos.
Das sind hier Stellen, da liegt der Pro-Kopf-Verbrauch am Tag bei 2.000 bis 2.200 Litern.
Ach, Wahnsinn.
Stell dir ein Grundstück vor, 1.000 Quadratmeter groß, mit riesigem Swimmingpool und einem nicht-mediterranen Rasen, sagt er, der muss deshalb bewässert werden. Und da spricht er jetzt von einer absolut ungehemmten, unkontrollierten Konsumhaltung.
Tiene una piscina enorme, tiene un césped que no es mediterráneo, el cual riegan, por tanto todo eso, y luego tiene una actitud de consumo que es absolutamente desmesurada, sin control.
Und er sagt, es kann so nicht weitergehen. Das überfordert die Insel. Das überfordert also die vielen Menschen, der Tourismus, die Menschen, die auch noch mehr nehmen, als die Insel hat. Er sagt, das ist Raubtourismus und das kann so nicht weitergehen. Die Insel hat absehbar nicht genug Wasser dafür. Also man kann natürlich sagen, es gibt die Möglichkeit, Entsalzungsanlagen zu bauen, Entsalzungsanlagen stärker zu nutzen. Aber das ist ja auch nicht folgenlos. Entsalzungsanlagen brauchen sehr viel Energie und man muss sehr genau gucken, wie man die Salzlache, die überbleibt, wie man die gut im Meer verteilt. Weil wenn das nicht passiert und es sinkt auf den Boden, dann haben wir da Todeszonen, da lebt nichts mehr. Also das ist alles nicht banal, das ist alles nicht folgenlos.
Also das heißt, es gibt einfach nicht genug Süßwasserressourcen auf der Insel. Welche konkreten Folgen hat das im Alltag?
Es gibt Orte, wo immer mal wieder auch Tanklaster hin müssen. Es gab jetzt bisher keine wirklich größeren Probleme, aber es ist halt jedes Jahr häufig ein Zittern, ob es alles reicht, ob es Beschränkungen geben muss und bei weiter steigenden Tourismuszahlen, wie das in Zukunft weitergehen soll.
Ja, und da haben wir übrigens schon mal drüber geredet, Sebastian und ich. Er war schon mal zu Gast und hat uns erzählt vom Wolkenmelken gegen Dürre. Da schauen wir auf eine mögliche Lösung, wie in ganz trockenen Gegenden Wasser gewonnen werden kann. Das verlinken wir euch mal in den Shownotes. Also, kein Platz mehr zum Wohnen und zu wenig Wasser. Das klingt für die Einheimischen schon langsam existenziell. Solche Probleme mit zu vielen Touristen, also mit Overtourism, die kennt man ja aber auch aus anderen Gegenden, aus anderen Städten, zum Beispiel Barcelona oder Venedig. Was ist da auf Mallorca anders?
Seit Tagen steigen die Infektionszahlen auf dem spanischen Festland. Und das Robert-Koch-Institut verkündet am Abend auf seiner Internetseite, nun gelten ganz Festland Spanien und die Balearen als Risikogebiete.
Die Entscheidung der Bundesregierung ist für Spaniens Tourismusbranche ein schwerer Schlag. Sie hat durch die Corona-Pandemie ohnehin schon erhebliche Einschnitte zu verzeichnen. Ende Juli hatte bereits Großbritannien Spanien von der Liste der sicheren Länder gestrichen.
Mallorca, würde ich sagen, hat in den Abgrund geschaut. Mallorca lebt wirklich zu einem sehr, sehr großen Teil von Tourismus. Anders als andere Städte, die sich jetzt dagegen wenden, wie auch Amsterdam, Barcelona. Die haben Industrie, die haben Dienstleistungen. Mallorca hat den Tourismus. Und als die Reisebeschränkungen erstmals wieder aufgehoben worden sind. 2020 durften einige Probeurlauber nach Mallorca kommen, um zu gucken, wie das funktionieren könnte. Urlaub in der Pandemie. Ich war damals dabei. Es waren 6.000 Leute, die durften und einige Journalisten. Und an dieser großen Playa de Palma, die ich nur pulsierend kannte und nur deutsch sprechend eigentlich. saß ich dann am Strand mit einigen spanischen Familien. Man hörte die Vögel zwitschern, man hörte nur spanisch sprechende Menschen. Das war wie so ein Fehlbild und Fehlsound. Und dann habe ich eine Frau mit ihren Kindern gefragt, wie geht's Ihnen denn jetzt hier? Finden Sie das schön, mal Platz zu haben an diesem Strand, wo Sie ihn wahrscheinlich sonst so nie gehabt haben? Und dann sagt sie, nee, schön ist es überhaupt nicht.
Y ahora es muy triste. Muy triste porque hay mucha gente que no tiene trabajo. Están en paro, no hay dinero, la economía va muy mal así. Nosotros necesitamos el turismo.
Wir leben vom Tourismus, wir haben alle Existenzängste. Diese Insel stirbt, wenn keine Touristen mehr kommen. Mallorca hat in den Abgrund geschaut und weiß, dass sie ohne Touristen im Moment nicht leben könnten.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Schwierige, ne? Also eigentlich alle Orte, die zu kämpfen haben mit vielen Touristen und sich auch beschweren, die leben ja oft zum Großteil davon. Und sie haben eben auch oft die Touristen angelockt und dafür geworben, um dann eben davon zu leben. Wieso hat man diesem großen Wachstum nicht entgegengesteuert, wenn man das so gar nicht leisten kann und gar nicht will?
Ich glaube, es ist so ein bisschen der Rausch des Erfolges und dieses Glücklichsein und Frohsein, aus diesem tiefen Dunkeln wieder herausgekommen zu sein. Und Spanien ist nicht nur jetzt gut aus der Pandemie gekommen, besonders die Balearen, sondern wirklich richtig gut, wenn man sich Wirtschaftszahlen anguckt. Die Balearen haben das höchste Wirtschaftswachstum in Spanien und die geringste Arbeitslosigkeit. Wodurch wird das getrieben? Durch Tourismus und eine Bauwirtschaft. Das sind die beiden wichtigsten Faktoren. Also genau das, was mitunter bemängelt wird, ja, worunter sie leiden, das ist das, was für Wachstum und für Wohlstand sorgt.
Also meinst du, diese wichtigen Wirtschaftszweige, die sind so maßgeblich für den Wohlstand der Menschen, dass man die gar nicht zurückfahren kann?
Ich sehe das im Moment nicht. Also es gibt Veranstaltungen, wo sich Leute treffen aus allen Bereichen, weil sie sagen, das ist nicht banal, hier geht es um Wohlstand, wie wollen wir Tourismus zurückdrängen, das ist das Wichtigste, was hier Arbeit schafft. Dann gibt es auch immer mal wieder Ankündigungen, es wird harte Schnitte geben können, man würde von nichts zurückschrecken, aber bisher hört man von wenig Konkretem. Tourismus ist das für die Balearen, was zum Beispiel der Automobilbau für Deutschland ist. Das ist wesentlicher Faktor des Geschäftsmodells. Das ist wesentlicher Grund, warum Menschen Arbeit haben, warum es Menschen gut geht. Wie gehen wir mit der Automobilindustrie um? Also ist vorstellbar, dass die deutsche Regierung irgendwas unternehme, was der deutschen Automobilindustrie schadet? Schauen wir mal nach Brüssel, habe ich nicht das Gefühl. Und wir kriegen es in Deutschland ja nicht mal hin, ein Tempolimit zu verabreden. Also das wäre ja relativ einfach. Also wenn wir diesen Vergleich haben, Automobilindustrie in Deutschland, Tourismus Balearen, man kappt doch nicht das, wovon man lebt.
Mhm. Die Corona-Monate, in denen keine Touristen auf die Insel konnten, das war ja eine Gelegenheit, um zu gucken, welche Alternativen es gibt zum massenhaften Tourismus der Jahre zuvor. Ist da was passiert?
Was an den Plänen, an dem Wiederaufstieg nach der Pandemie schiefgegangen ist. Wenn wir uns Tourismus im Jahresverlauf als Berg vorstellen, dann ist die Spitze, sind die Sommermonate. Juni, Juli, August, September. Und man wollte sozusagen die Spitze absägen, also ein zu viel an Tourismus angefühltes und wollte es so auf Frühjahr, Herbst, Winter verteilen. Bestenfalls irgendwann ein Plateau erreichen. Und das hat nicht geklappt. Der Berg ist geblieben, aber das Plateau hat sich angehoben. Also die letzten Zahlen deuten darauf hin, das Flugangebot auf die Balearen im Winter war nie so hoch wie das, was wir jetzt in den kommenden Monaten erleben werden.
Aber so wie es gerade ist, kann es ja auch nicht weitergehen. Deshalb protestieren viele Inselbewohner ja. Was ist denn zum Beispiel, wenn auf Mallorca wirklich irgendwann mal in den heißen Monaten das Süßwasser ausgeht?
Da machen sich viele Menschen Gedanken drüber, die auf diese Demonstrationen jetzt gegangen sind. Und einige machen sich übrigens auch Gedanken, was ist, wenn der Klimawandel weiter fortschreitet? Also wenn du im Juli, August auf den Balearen bist und in 30 Grad warmes Wasser springst, dann sehnst du dich schon sehr deutlich Richtung deutsche Nordseeküste, Richtung Holland oder Richtung Dänemark. Also es gibt ja Studien, die sagen, das wird sich verlagern. Tourismus wird sich nach Norden verlagern. Was dann? Also diese Stimmen gibt es. Und deshalb gibt es auch Menschen, die sagen, wir müssen uns breiter aufstellen. Wir hatten doch mal eine Textilindustrie. Wir haben Landwirtschaft. Wir müssen andere Bereiche finden, wo Menschen Geld verdienen können. Wir können nicht alles auf eine Karte setzen. Weil wenn dann wieder eine Situation kommt wie Corona, dann haben wir verloren. Also Tourismus hat den einst armen Balearen Wohlstand gebracht. Und jetzt ist es wie so oft bei Entscheidungen. Es wird schwierig, wenn man unter einem Zustand leidet, aber davon lebt. Und in Mallorca ist das der Tourismus.
Sebastian, vielen Dank dir. Sebastian Kisters ist Korrespondent im ARD-Studio in Madrid und darum auch immer wieder auf den Balearen unterwegs. Rein beruflich, versteht sich. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck, Niklas Münch und Moritz Ferle. Produktion Christine Frei. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Bis dann. Und hier noch der Podcast-Tipp: Deutschland 3000. Eine gute Stunde mit Eva Schulz. Eva Schulz trifft alle zwei Wochen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, um sich einfach gut zu unterhalten. Ihr Ziel ist, dass ihr die Gäste so kennenlernt, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Die aktuelle Folge ist mit Mozzi Mabuse. Die Tänzerin ist unter anderem seit Jahren Mitglied bei der Jury von Let's Dance. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sie in einem deutschsprachigen Podcast zu Gast ist. Und da erzählt sie unter anderem, warum sie heute Tänzerin in Deutschland und nicht Anwältin in Südafrika ist, wieso sie im britischen Königshaus so beliebt ist und warum ihre Eltern von all dem erstmal nichts wussten. Die Folge gibt's natürlich in der ARD-Audiothek und den Link nochmal in unseren Shownotes.